Stalking. Jemand begleitet das eigene Leben wie ein Schatten. Ungewollt. Man arbeitet, lebt sein Leben und da sind sie. Bösartige Nachrichten, gehässige E-Mails, Verleumdungen in den Kreisen, in denen man sich aufhält. Ein Opfer von Stalking ist Andreas Meislinger geworden. Bei ihm sind solche E-Mails zum ersten Mal vor über 5 Jahren aufgetaucht. Er ist Politikwissenschaftler, außerdem Gründer und Leiter des Vereins Österreichischer Auslandsdienst. Er hat die Braunauer Zeitgeschichte-Tage mitbegründet und ist Initiator der Idee Haus der Verantwortung in Braunau am Inn. Eine Initiative, die derzeit viel besprochen und zitiert wird. Im Laufe der Jahre hat er viele staatliche Preise erhalten. 2013 den Rennerpreis der Stadt Wien. Ein bestens informierter Stalker nahm die Auszeichnungen zum Anlass für Angriffe via E-Mail.
Finden Sie nicht auch, dass es mittlerweile eine regelrechte Inflation an Preisen in dem im eigenen, selbstgerechten Saft dahinschmorenden, sich selbst so nennenden antifaschistischen Lager gibt? Alleine Sie haben ja eine ganze Handvoll solcher Preise ins Leben gerufen. Der Wert solcher Auszeichnungen ist in Kreisen der breiten politischen Mitte sehr überschaubar, weshalb Sie darauf nicht allzu stolz sein sollten, das aber nur am Rande. Mit der Bitte um kritische Selbstreflexion verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, P. Kuzera.
Die Initiative österreichischer Demokratinnen gegen Linksextremismus Wien, mit der der Stalker vorgibt, einer Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger anzugehören, gibt es nicht. Im Internet finden sich keine Informationen zur angeblichen Initiative, abgesehen von einem Angriff des Schreibers, der seine Mails mit Peter Kuzera unterzeichnet, auf den Journalisten Armin Wolf. Das berufliche Engagement Andreas Meislingers bringt Diskussionen und Kontroversen mit sich, offenbar aber auch Neid. Seit 5 Jahren verfolgt ihn der Stalker, der unter verschiedenen Namen E-Mails verschickt. Mails mit provokanten Angriffen und Unterstellungen.
Wenn man sich engagiert, vor allem versucht, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten und bei diesem Begriff aufarbeiten, sich damit beschäftigt, weil man ein ganz starkes Bedürfnis empfindet und eine Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen, dann hat man auch Gegner, das weiß ich. Und das hatte ich auch durchgehend. Aber was ich jetzt erlebe, hat einfach eine andere Qualität. Das geht ganz tief. Da gibt es das Bedürfnis, mein Projekt und auch mich zu vernichten.
Wussten Sie übrigens, dass eine der militant linksextremen Unterstützerorganisationen, des sich so nennenden Bündnis gegen Rechts, dem Sie sich letzten Samstag angebiedert haben, den, Zitat, Bürgerkrieg gegen Kapitalistinnen in ihrem revolutionären Programm einsehbar im Internet erwähnt? Gerade als Politologe sollten Sie nächstes Mal besser recherchieren, mit wem Sie sich politisch ins Bett legen.
Wenn man einmal in die Welt setzt, ja, der Andreas Meislinger ist ja eigentlich ein Linksextremist und das hat er versucht ab 2011, dann werden einige sagen, Blödsinn, ich kenne den Meislinger, Linksextremist ist ja sicher keiner. Aber doch einige werden sich denken, doch, eigentlich habe ich mir das immer schon gedacht. Ja? Und wenn das so stark betrieben wird, dann entsteht dadurch einfach ein ganz großer Schaden. Und das Verfängliche an dem Ganzen ist ja auch, du weißt ja dann nicht, weil du ja das direkte Gegenüber nicht hast, wen hat er das allen geschickt und wer hat jetzt diesen Verdacht. Das heißt, ich treffe jemanden und der verhält sich jetzt anders mir gegenüber. Hat der jetzt auch dieses E-Mail bekommen?
Was wir beobachtet haben, ist, dass wirkliche Stalker häufig auch Querulanten sind. Das heißt, dass man mit allem, was man tut, denen noch mehr Futter gibt, um zu querulieren.
Sagt Harald Geier, Fachbereichsleiter der Gruppe Opferschutz im Landeskriminalamt in Wien. Am 1. Juli 2006 ist in Österreich das sogenannte Anti-Stalking-Gesetz in Kraft getreten, das Opfer vor Belästigungen besser schützen soll. Stalking ist somit wie in vielen anderen Staaten ein Straftatbestand.
Gegen irgendwelche Maßnahmen, Interventionen oder was auch immer. Und die Stalker immer glauben, dass sie die eigentlichen Opfer sind. Also nicht sie sind die Täter, sondern sie sind die Opfer und sie müssen sich in Wirklichkeit nur wehren.
Der Stalker ist unter verschiedenen Namen aktiv. So auch als Dr. Renate Felder. Zitat einer Nachricht an den Politologen Andreas Meislinger.
Ich will Ihnen nicht zu nahe treten und es liegt mir fern, Sie beleidigen zu wollen. Aber Sie werden, Tatsachen müssen hin und wieder ans Tageslicht, in gegenständlicher Angelegenheit Ihrem Ruf in Fachkreisen gerecht, ein schwieriger, bornierter und nicht teamfähiger Sonderling zu sein, der fast überall aneckt und mit fast niemandem auskommt. Ich wurde diesbezüglich mehrfach vor ihnen gewarnt, wollte es aber nicht glauben.
Die fiktiven Absender schmücken sich meist mit akademischen Titeln. Der Stalker ist gut informiert, muss sich also im beruflichen Umfeld seines Opfers auskennen oder Teil davon sein. Die Mails lassen sich nicht zurückverfolgen, da sie aus einem Internetcafé verschickt wurden, beziehungsweise wurde die Adresse des Absenders mithilfe eines Programmes verschleiert. Für das Haus der Verantwortung, das Andreas Meislinger öffentlich propagiert, gibt es inzwischen rund 1000 Unterstützerinnen und Unterstützer auf Facebook. Hintergrund ist die Überlegung zu einer Nutzung des sogenannten Hitler-Geburtshauses. Eine Zeit lang wurde überlegt, das Haus abzureißen, dessen Eigentümerin wurde unlängst enteignet, wogegen sich Andreas Meislinger ausspricht. Der Stalker dürfte, was immer der Politologe tut, nicht einverstanden sein. Er schreibt unter nicht existierenden Namen Briefe und Gutachten, in denen er versucht, den Ruf des Innsbrucker Politologen zu untergraben.
Er tritt ja auch unter dem Namen Dr. Claudia Rosenberger auf. Und diese Dr. Phil Claudia Rosenberger hat eine umfangreiche Stellungnahme auf der Parlamentsseite hinterlassen zum Enteignungsgesetz. Und diese Stellungnahme ist sehr kompetent, sachlich geschrieben und engagiert. Übrigens, ich teile die Argumente weitgehend. Und das ist jetzt schon bemerkenswert, dass diese Stellungnahme unter dem Namen abgegeben wird, unter dem ich verfolgt werde. Warum hat er sich jetzt nicht einen anderen Namen zugelegt? Jeder, der in unserem Internetzeitalter googelt, sieht, dass es eine Dr. Claudia Rosenberger nicht gibt. Also es ist einerseits sehr kompetent, sachlich, und andererseits unglaublich wirr. Also was will er jetzt eigentlich damit?
Inzwischen hat der Stalker seine Taktik geändert. Die Mails gehen nicht mehr an Andreas Meislinger selbst, sondern an Personen aus dem Umfeld des Politologen. Besonders an jene Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich auf Facebook für das Projekt Haus der Verantwortung in Braunau am Inn aussprechen.
Das Hitler-Geburtshaus darf nicht zur Spielwiese für Dr. Meislinger werden, indem er seinen enorm ausgeprägten Geltungsdrang ausleben kann.
Als einzig wirkungsvolle Gegenmaßnahme hat sie erwiesen, weil das natürlich öfter passiert, dass da jemand im beruflichen Umfeld verunglimpft wird, dass der Betroffene das Umfeld vorab schon informiert, dass das jetzt wahrscheinlich kommen wird. Dass er ganz einfach offen sagt, ich werde gestalkt. Ja, ich weiß nicht von wem und der verbreitet Unwahrheiten über mich. Bitte löscht es ganz einfach ungelesen, das ist nichtig.
In den letzten Wochen hat sich Andreas Meislinger tatsächlich an die Öffentlichkeit gewandt, um Betroffene über die eigenartigen E-Mails und Beschuldigungen aufzuklären.
Seine Zäsur passiert und zwar am Tag der Befreiungsfeier von Mauthausen. Da habe ich mich in der Früh vor der Abfahrt entschieden, es auf Facebook zu geben, zu schreiben, dass es diese anonymen E-Mails gibt an Unterstützer. Und ich habe dann, ich weiß es noch ganz genau, weil ich zum ersten Mal am Handy überhaupt ins Internet geschaut habe, ich habe auf meine Facebook-Seite geschaut und habe gesehen, wie da ständig Likes kommen und Kommentare kommen. Das war sehr berührend für mich, dass da Menschen einfach sagen, Andreas, halt durch oder Herr Meislinger, lassen Sie sich das nicht gefallen. Da habe ich so einen Ansatz bekommen, man kann sich schon helfen, indem man sich helfen lässt. Aber das Schlimme an dem Ganzen ist ja, dass man so alleine ist und dass man ja nicht agieren kann.
Die immer wiederkehrenden Angriffe sollen Andreas Meislinger zermürben. Er selbst möchte vor allem eines, seine Ruhe. Er möchte sich mit seinem Verfolger aussprechen, die Gründe für die Verfolgung und die Verleumdungen verstehen. Und das ist das Problem, warum sein Fall von Polizei und Justiz nicht weiterverfolgt wird. Auf die zahlreichen Angriffe des Stalkers hat er, im Glauben an eine gemeinsame Lösung, immer wieder geantwortet. Durch diesen Umstand sind der Polizei und Justiz die Hände gebunden, bestätigte die Polizei in Tirol und Harald Geier vom Landeskriminalamt in Wien.
Das ist Grundvoraussetzung prinzipiell, damit der Straftatbestand überhaupt erst erfüllt wird, dass das Opfer dem Stalker einmal unmissverständlich, nachweislich klarlegt, ich will von dir nicht mehr kontaktiert werden, auch nicht über Dritte. Und ab diesem Zeitpunkt darf das Opfer dann aber auf jegliches Beziehungsangebot, weil das ist es ja, des Stalkers nicht mehr reagieren. Das heißt, auf kein Mail mehr reagieren, auf kein Posting, auf keinen Anruf, auf kein SMS, ja, weil das Gericht dann das so definieren würde, dass mit der Antwort dann auch wieder Beziehung aufgelebt ist. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das eine glückliche Beziehung sein muss, sondern das kann durchaus auch eine unglückliche oder eine Hassbeziehung sein, aber es ist Beziehung. Also das Opfer muss dann absolut stillhalten und jeglichen Kontaktversuch des Stalkers ignorieren.
Wann ist Stalking nun tatsächlich strafrechtlich relevantes Stalking? Strafbar ist es dann, wenn eine Person widerrechtlich, beharrlich verfolgt wird und in ihrer Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt wird, und das über einen längeren Zeitraum. Sei es räumlich, über Kommunikationsmittel oder Dritte, aber auch wenn zum Beispiel Waren oder Dienstleistungen im Namen des Opfers bestellt werden. Der Strafrahmen beträgt bis zu einem Jahr. Oft hilft, so der Stalker bekannt ist, ein offizielles Schreiben eines Rechtsanwalts, um dem Stalker oder der Stalkerin die Tragweite ihres Handelns bewusst zu machen. Rund 2000 Stalking-Opfer gibt es jährlich in Österreich, zumindest offiziell. Viele sind Menschen des öffentlichen Lebens, aber auch Ärzte, Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiter und all jene, die für Klienten Empathie entwickeln müssen. In vielen Fällen, sagt Harald Geier von der Präventionsstelle im 9. Wiener Gemeindebezirk, ist schwer festzumachen, was nun normales Beziehungsverhalten ist und was nicht.
Das ist Normalverhalten, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, dass man versucht, sich wieder zu versöhnen. Und das ist auch ein ganz normaler Beziehungsalltag, dass es On-Off-Beziehungen gibt. Ja, also die werden beendet und zwei Wochen später wieder aufgenommen und nach 3 Monaten gibt es den nächsten Streit und sie wird wieder beendet für 3 Wochen. Und ja, also das, was der Täter, der Stalker, der potenzielle Stalker aber dadurch lernt, ist, wenn ich nur beharrlich genug bleibe, ja, und ihr meine Liebe beweise, dann wird eh wieder alles so wie früher. Und er hat dann möglicherweise auch recht. Und auf einmal beim, weiß ich nicht, 26. Mal off, gibt es auf einmal kein On mehr, sondern sie geht zur Polizei. Und dann hört er vielleicht auf. Oder versucht es halt weiter bis zum 30. Mal.
In etwa 80% der Stalking-Fälle sind Ex-Partner die Täter, also Menschen, die das Ende einer Beziehung nicht akzeptieren wollen.
Also wenn Sie sich erfolgreich einen Stalker eintreten wollen, dann lassen Sie sich betören von sehr viel Aufmerksamkeit, der sehr empathievoll auf Ihre Lebensumstände eingeht, der ihnen helfen will, unter die Arme greifen und unheimlich aufmerksam ist, ihnen Blumen mitbringt, alles Mögliche und alles über ihre Lebensumstände erfahren will, von sich selbst aber meistens nicht recht viel preisgibt. Rechnen Sie damit, dass alles, was Sie ihm erzählen, einmal gegen Sie verwendet wird.
Unsere Söhne waren befreundet. Zuerst sahen wir uns bei Elternsprechstunden und Kindergeburtstagen. Er hörte zu und schenkte mir außergewöhnlich viel Aufmerksamkeit. Ich erzählte ihm von meiner Leidenschaft für meinen Beruf, wie ich mich dabei verwirkliche und realisiere, aber auch von den großen Schwierigkeiten, die ich damals hatte.
Berichtet die Autorin Melanie Mellmann. Ihr wirklicher Name ist der Redaktion bekannt. Ein Mann, nennen wir ihn Jürgen F., schenkte ihr so viel Aufmerksamkeit, dass sie sich mit ihm einließ. Eine kurze Affäre, die sie heute bereut.
Er wollte quasi meine Sexualität befreien. Mir wird schlecht, wenn ich nur daran denke. Meine Abgrenzung führte bei ihm zu Aggression und Wut. Er wurde unheimlich aufdringlich. Je größer mein Wunsch nach Abgrenzung war, desto größer war auch seine verbale Penetranz.
Du fehlst mir sehr. Ich suche Wege, deine Nähe zu erreichen. Wenn du nach diesem Brief sagst, kein Interesse, bin ich weg. Und bin bei Kontakt höflich zurückhaltend, wie ein Fremder. Kein Mensch wird je etwas Schlechtes über dich von mir hören. Ich werde kein Gespräch über dich mehr führen, mit wem auch immer.
Im Gegensatz zu seiner schriftlichen Botschaft rastete Jürgen F. völlig aus, als die Frau ihm die Beziehung aufkündigte bzw. nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte.
Als ich im Frühsommer an einem Galaabend teilgenommen habe, stand er uneingeladen vor dem Gebäude. In dieser Zeit kamen die ersten SMS mit Drohungen. Ich war an diesem Abend mit einem bekannten Politiker zu sehen. Er begann E-Mails an alle möglichen Leute zu verfassen, in denen er über mein Intimleben schrieb und brutale Fantasien erfand.
Der Stalker besitze kriminelle Intelligenz, sagt die Polizei in der Heimatgemeinde von Melanie Mellmann, und sonne sich in der Aufmerksamkeit, die er durch ihre Kontakte bekam. Er schrieb an Ministerien und Organisationen, um diese vor der vermeintlichen Betrügerin Mellmann zu warnen. Er hatte mit seiner Kampagne durchaus Erfolg, weil er damit die wirtschaftliche Existenz der 40-jährigen Freiberuflerin gefährdete. Die Autorin vermutet, dass der Stalker die Rufmordkampagne als Erfolgserlebnis erlebt. Geht es bei Stalking um Aufmerksamkeit? Ja, sagt Harald Geier, Fachbereichsleiter der Gruppe Opferschutz im Landeskriminalamt in Wien.
Machtkontrolle. Und wenn er die Zuneigung, die Zuwendung nicht auf normalen Weg kriegt, na, dann holt er sich halt die Aufmerksamkeit und die Zuwendung halt auf die andere Art. Die Gedanken des Stalkers kreisen um das Opfer, und er hätte gern, dass ganz genauso die Gedanken des Opfers nur um den Stalker kreisen, und das erreicht er.
In Österreich arbeiten Justiz und Verwaltung inzwischen enger zusammen, wenn es um Opferschutz geht. Sucht ein Stalker das Opfer also zum Beispiel trotz einstweiliger Verfügung nachweisbar auf, wird eine Geldstrafe von der Polizei verhängt. Diese erhöht sich automatisch bei jedem Verstoß. Manche Täterinnen und Täter stellen die Verfolgung daraufhin ein. Bei anderen helfen auch keine Geldbußen.
Das, was wir dann nur tun können, ist, dass wir die Opfer sehr intensiv betreuen, weil beharrliche Verfolgung leider Gottes als ausgesprochen opferlastiges Delikt ist. Ja, also da muss das Opfer sehr viel tun und machen, währenddessen es genau das Gefühl hat, der Täter kann tun und machen, was er will. Ja, und es passiert ihm nichts. Ja, und das macht es extrem schwierig für die Opfer. Das macht diese Belastung auch aus. Ja, dass sie andauernd das Gefühl haben, sie werden im Stich gelassen von allen Seiten. Ja, und währenddessen der Stalker, der macht und tut, und es passiert ihm nichts.
Stalker kündigen Mietverträge, schreiben dem Arbeitgeber und behaupten, das Opfer sei selbstmordgefährdet, ändern im ärgsten Fall Telefonnummern und Passwörter ihrer Opfer. Was bleibt, ist das Gefühl von Hilflosigkeit, dass der Täter machen könne, was er will. An einem Abend klettert der Stalker von Melanie Mellmann über die Balkone des Wohnhauses bis in den zweiten Stock, wo sie mit ihren Kindern wohnt. Er erfindet Geschichten über sexuelle Handlungen, die er zwischen der Frau und ihrem angeblichen Liebhaber durchs Fenster beobachtet habe, und beschreibt diese in einem Brief an Melanie Mellmann. Dabei schlüpft er in die Rolle des Seelentrösters, um gleich darauf zu drohen, was passiert, wenn sie sich nicht mit ihm zu einer letzten Aussprache trifft. Zitat:
Wir müssen reden. Über das Gericht oder direkt. Jetzt. Ohne Gericht. Drei Gespräche, mindestens zwei, höchstens 4 Stunden. Option auf ein viertes. Ziel? Du musst dir anschauen, was du mit den Gefühlen von Menschen machst, die dich lieben. Finde einen gangbaren, verlässlichen Weg. Die Kinder sollen nicht mehr darunter leiden. Du musst dein strafbares Tun einstellen. Mit Gericht? Ich würde als Nebenkläger auftreten. Ein wirkliches Gespräch hätte so viel gebracht, dir und mir. Wir können das noch in den Ferien zu Ende bringen, auf positive Art und Weise. Aber glaube mir, wenn bis 7. April keine positive Antwort da ist, bin ich um 12 Uhr bei der Staatsanwaltschaft.
Die Verleumdungen, die wirre Schreibweise und auch der Tatbestand des Hausfriedensbruchs reichten nicht, um den Stalker festzunehmen. Die Schriftstellerin litt während dieser Zeit an Schlafstörungen und Panikattacken. Sie verzweifelte am Rechtssystem und wusste nicht mehr, an wen sie sich wenden könnte. Irgendwann zeigte Herr F. Melanie Mellmann wegen Verdacht auf Kindesmissbrauch, Sozialhilfebetrug, übler Nachrede, Steuerhinterziehung und psychische Körperverletzung an. Das Verfahren wurde niedergeschlagen. Weil Herr F. über kein eigenes Einkommen verfügt, bekam er Prozesskostenhilfe vom Staat und einen Anwalt zur Seite gestellt. Die Angriffe an Politiker und andere Personen gingen weiter.
Ich gehe davon aus, dass Sie mit Frau Mellmann eine Affäre hatten. Ich beabsichtige, diese Ansicht öffentlich zu machen, wenn Sie nicht endlich klar Stellung nehmen. Dazu folgende Fragen. Erstens, hatten Sie im ersten Halbjahr 2013 die Verfügungsmöglichkeit über ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen XY? Zweitens, hatten Sie einen sexuellen Kontakt mit Frau Mellmann? Oder, kleiner Spaß, anders gefragt, did you have a sexual relationship with that woman?
Wozu habe ich 2 Studienabschlüsse und mit Auszeichnung promoviert, fragt sich Melanie Mellmann. Dafür, dass ein Kerl mich beruflich ruinieren kann, weil ich nicht mit ihm zusammen sein will? Nach kurzer Zeit gab es kaum Stellen, Partner, Bekannte, bei denen der Verfolger nicht anrief oder schrieb, um die Frau zu verleumden. Er kam an Insider-Informationen und zerstörte ein Projekt nach dem anderen. Das anfangs Unbehagliche erreicht irgendwann unerträgliche Ausmaße, bestätigt Ingrid Brodnik. Sie ist Autorin des Buches »Hass im Netz – Was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können« und hat mit vielen Opfern gesprochen.
Ich habe mit einer jungen Betroffenen darüber geredet, die ist jeden Tag online gegangen und hat ihren Namen gegoogelt, um zu schauen, ob schon wieder mit ihrem Foto und mit ihrem Namen furchtbarste Dinge über sie online verfasst worden sind. Diese Betroffene müssen ständig nach sich selbst googeln, um zu schauen, was hat sich dieser Stalker schon wieder über mich einfallen lassen. Und wenn man das einmal ein paar Wochen lang macht, ist man wirklich fertig. Man lebt dauernd mit dem Stalker im Nacken. Und das Tragische ist, dass aber natürlich die Mühlen der Justiz sehr langsam mahlen. Und manchmal scheint es, als ob sie fast im Zeitlupentempo mahlen. Das heißt, das dauert dann oft Jahre, Monate bis Jahre, bis wirklich etwas rauskommt. Und bis dahin kann natürlich so eine Person unglaublich viel Leid zufügen, kann unglaublich viele Gerüchte und falsche Behauptungen im Netz verbreiten. Da gibt es, glaube ich, keinen 100% perfekten Ausweg, weil die Justiz muss ja auch genau sein. Sie muss ja auch gewissenhaft und penibel vorgehen. Aber ich glaube, dass wichtig ist, dass hier einerseits Opfer leichter wissen, an wen sie sich wenden können, dass auch mehr Beratung für sie sichtbar ist und dass sie das auch wirklich anwenden können und dass auch die Justiz dann in solchen Fällen wirklich ein Verständnis hat für die Betroffenen.
Inzwischen hat der Stalker über 100 Menschen angeschrieben. Seine Briefe füllen 4 große Ordner bei Frau Mellmanns Rechtsanwältin. Doch auch die verhängten Geldstrafen von etwa 70.000 Euro scheinen ihm nichts auszumachen. In den vergangenen 5 Jahren, in denen er sein Opfer verfolgt, hat sich für ihn nichts verändert. An den Satz eines Polizisten kann sich die Schriftstellerin besonders gut erinnern.
Frauen sind oft selbst schuld, dass sowas passiert.
Überall hörte ich, man könne nichts tun, solange er mir nichts antut. Aus den letzten E-Mails sehe ich, dass er nach wie vor Tage und Nächte damit verbringt, Neuigkeiten aus meinem Leben zu erfahren. Ich bin nicht die Einzige, die rechtliche Schritte gegen ihn unternommen hat. Aber er hält sich nicht an Beschlüsse, ignoriert das Rechtssystem und lacht uns allen ins Gesicht.